Vater, hab du Dank, dass du unser Fels bist, dass wir uns in deiner Hand geborgen wissen dürfen. Hab du Dank, dass du uns jetzt hierher geführt hast und dass wir ja gewiss sein dürfen, dass du zu uns sprechen willst. Und so bitte ich dich, mach unser Herzen bereit, unsere Ohren auf und uns jeden Einzelnen hier bereit, dein Wort anzunehmen, das, was du zu sagen hast, auch in unseren Alltag hineinzunehmen. Und Herr, sprich du zu uns. Lass dein Geist wirken in uns und öffne du uns dein Wort. In deinem Namen. Amen. Das Wort und die Diät des Glaubens. Der Titel tönt im ersten Moment erstmal, hä? Diät und Glauben. Wie passt das bitte schön zusammen? Wir reden immer davon, Glaube muss zunehmen, wir müssen mehr glauben, mehr, mehr, mehr. Diät hat nichts mit zunehmen zu tun. Ich will euch zum Anfang ein paar Fakten liefern. 2014 schrieb ein Schweizer Tagesblatt, dass 2,5 Millionen Schweizer zu dick sind. Im letzten Jahr im Juli schrieb ein anderes Blatt, 76,6%, und liebe Männer, haltet euch fest, der Schweizer Männer sind überfett. Oder eine andere Tageszeitung schrieb, fast jeder zweite Schweizer ist zu dick. Betrachtet man nun diese Studie mal etwas genauer, man kann die sich im Internet runterladen, wer das will, darf das gerne mal tun, ist ganz interessant, sich damit zu beschäftigen, dann ist es sehr ernüchternd. Sehr ernüchternd, was hinauskommt, denn über 40% bei den Männern und knappe 20% bei den Frauen haben laut dieser Studie in der Schweiz Übergewicht. Das sind so die Fakten, die uns heutzutage um die Ohren manchmal geworfen werden, wenn es um das Thema geht. Und wenn man das Lied liest, dann ist es irgendwie kein Wunder, dass Fitnessstudios oder Personal Trainer und auch alle möglichen anderen Arten von Diäten, wie Weight Watchers oder was auch immer passiert, schon seit einigen Jahren einen regelmäßigen und riesigen Boom erleben. Weil wir in unserer Gesellschaft immer mehr zunehmen und wir suchen irgendwie Möglichkeiten, wieder abzunehmen. Rein mal auf unser Gewicht bezogen. Weil in unserer Gesellschaft auch immer mehr Gesundheitswahn, nenne ich es mal, einen gewissen Einzug erhält. Wir probieren immer gesünder zu leben. Und sind wir mal ehrlich, wenn die eine Art der Diät nicht funktioniert, dann versuchen wir eine andere. Funktioniert Punkt A nicht, probieren wir Punkt B, funktioniert B nicht, probieren wir C, wir versuchen irgendwie rauszufinden, was für eine Diät funktioniert denn bei uns. Da gibt es dann so Proteinshakes. Also, wow. Kann man fast nicht angucken und dann sollen wir das noch trinken. Dann gibt es die Möglichkeit, gar nichts zu essen. Manche machen das, sagen, ich esse gar nichts für 4 Wochen. Da sagen aber andere wieder, das ist gar nicht gut, du musst Kleinigkeiten zu dir nehmen. Probier es mal mit, keine Kalorien zu dir nehmen. Das Beste, nur Fleisch und Salat. Ist übrigens perfekt meine Diät. Fleisch, perfekt, Salat, naja, gut. Irgendwas muss man dazu ja essen. Oder wir probieren eben halt nach einem Punktesystem zu essen. Alles hat irgendwie so gewisse Punkte und ich darf nur eine gewisse Anzahl an Punkte essen. Das sind mal so ein paar Varianten, die es gibt. Und versteht mich heute Morgen nicht falsch, ich will euch nicht davon abhalten. Ist gut. Aber welche von diesen Varianten jetzt wirklich die beste ist und welche hält, was sie denn eigentlich verspricht, was die Werbungen alle sagen. Das kann uns irgendwie niemand so richtig erklären. Niemand kann sagen, das funktioniert bei dir 100%. Und im Wort Gottes, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, geht es ebenfalls um eine Diät. um die Diät des Glaubens. Und Johannes, der in seinem Evangelium diese Diät erwähnt und beschreibt, der verspricht, dass diese Diät zu 100% wirkungsvoll ist. Die funktioniert. Diese Diät funktioniert in deinem Leben, wenn du sie anwendest. Ich will mit euch den Text einmal lesen, und zwar im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, ab Vers 22. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und blieb dort eine Weile mit ihnen und taufte. Aber auch Johannes der Täufer ist hier gemeint, taufte in Änon, nahe bei Salim, denn es war da viel Wasser. Und sie kamen und ließen sich taufen. Johannes war ja noch nicht ins Gefängnis geworfen. Da erhob sich ein Streit zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden über die Reinigung. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm, Rabbi, der bei dir war jenseits des Jordans, von dem du Zeugnis gegeben hast. Siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Und Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen. Ups, passt. Johannes antwortete und sprach, ein Mensch kann nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Diese, meine Freude, ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Der von oben her kommt, ist über allen. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und redet von der Erde. Und der vom Himmel kommt, ist über allen. Was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er, und sein Zeugnis nimmt niemand an. Wer aber sein Zeugnis annimmt, der besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Bevor wir genauer auf diese Diät, die in diesem Text beschrieben wird, die Johannes uns beschreibt, eingehen, schauen wir nochmal an, was ist denn vorher passiert. Denn dieser Text steht in einem interessanten Kontext. Jesus wird angekündigt. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums erfahren wir das. Er wird angekündigt als das Wort, was Fleisch wird. Und er wird angekündigt von Johannes dem Täufer selbst. Wir können es im ersten Kapitel lesen. Wir können im ersten Kapitel auch lesen, dass Johannes der Täufer schon vor diesen Begegnungen mit den Juden und mit den Fragen, mit denen er beschäftigt wurde oder befragt wurde, einmal von den Pharisäern hergeholt wurde. Von den Pharisäern hergeholt wurde und gefragt wurde, hey du, sag mal, was hältst du von diesem Jesus? Wer ist denn das? Und für Johannes dem Täufer war klar, er ist nicht der Messias. Die Menschen warteten darauf, dass der Messias kommt. Und Johannes der Täufer wurde manchmal als dieser Messias gesehen. hat ihn beschuldigt, dass er das vielleicht sogar sei. Und für ihn war klar, er ist es nicht. Er sagt, ich bin nicht Christus. Ich bin eine Stimme in der Wüste. Und später taufte Johannes der Täufer Jesus. Und er sieht, wie Gottes Geist auf ihn herabkommt. Also für Johannes dem Täufer war es ganz, ganz klar und deutlich. Jesus ist der Messias. Er ist es. Aber für alle anderen Menschen nicht. Jeder andere, der dort war, für den war nicht klar, wer Jesus ist und dass er der Messias sein sollte. Selbst für die Jünger nicht. Sie wussten vielmehr, hey, wir als Menschen, wir haben irgendwie die Aufgabe, uns zu reinigen, um zu Gott zu kommen. Es war ein ganz normales Ritual bei den Juden damals. Sich zu waschen, sich zu reinigen. Und da sie nun sahen, wie Jesus taufte und auch wie Johannes der Täufer taufte, war für sie natürlich nun die Frage, hey, welche Taufe macht mehr rein? Welche Taufe ist nun richtig? Ist es nun die Taufe von Jesus oder die Taufe von Johannes? Was macht mich besser? Und das war die Auseinandersetzung, um die es hier ging, von der wir gelesen haben. Und was kommt nun gelegener, als in so einem Moment den Chef selbst zu fragen? Hey, wenn ich die Fragen habe, was ist denn jetzt besser? Was macht mich mehr rein? Was reinigt mich mehr? Wasser A oder Wasser B? Ja, dann frage ich doch den Chef selbst. Der muss es doch wissen. Und so kamen sie zu Johannes dem Täufer und fragten ihn. Es ist irgendwie wie bei uns mit den verschiedenen Diätenplänen. Wenn die Frauen vielleicht mal wieder beim Friseur oder beim Kaffee darüber reden und zusammensitzen, ich weiß ja nicht, wie das ist, bin ja keine Frau, aber so nach dem Motto, hey, welcher Diätenplan ist denn jetzt am besten? Was machst denn du? Wir Männer machen das vielleicht auch. Wir fragen vielleicht, welches Bier ist besser. Aber man möchte irgendwie wissen, was hat denn jetzt wirklich mehr Effekt? Was wirkt denn jetzt? Mit welcher Variante kann ich denn am meisten abnehmen? Wo geht's am schnellsten? Wo geht's am einfachsten? Wo habe ich am wenigsten Probleme damit? Nur, dass es hier nicht um die Abnahme von Gewicht ging, sondern um die Abnahme von Fehlern, von Sünde und von Schuld. Denn das war es, warum sich die Juden reinigen mussten. Ihre Sünden zu bekennen. Und die Taufe war für sie wie so ein Reinigungsritual. Um nichts anderes dreht sich diese Frage. Bei welcher von den beiden Taufen, bei deiner Johannes oder bei der von Jesus, sind wir besser dran? Wo wird mehr Schuld abgewaschen? Wo wird mehr Schuld verziehen? Stellen wir uns die Frage nicht manchmal auch? Wie wird unsere Schuld komplett verziehen? Wie kriegen wir das eigentlich hin? Und nun kommt Johannes herbei. Und Johannes erklärt den perfekten Diätenplan. Die perfekte Art und Weise. Und dieser Diätenplan, den Johannes jetzt erklärt, der beginnt paradox. Denn, das ist die Frage, der beginnt nicht mit einem Abnehmen. Der Diätenplan beginnt nicht damit, dass ich abnehmen muss. Wie jetzt? Diät heißt abnehmen, nicht zunehmen. Aber Johannes sagt, nee. Nicht irgendwas muss abnehmen bei euch, sondern er muss wachsen. Johannes beginnt seinen Diätenplan damit, dass etwas zunehmen muss. Und trotz, dass es vielleicht für uns jetzt paradox klingt, wenn wir das in Bezug auf auch unserem Essen oder was auch immer beziehen, verbirgt sich dahinter eine ganz einfache Logik. Ich frage mal, das ist eine persönliche Frage, ihr müsst nicht darauf mit Handheben antworten, aber ihr dürft gerne. Wer von euch hat denn schon mal versucht abzunehmen? Es sind ein paar. Seht ihr, auch ein paar Männer haben sich gemeldet. Wenn man sich versucht abzunehmen und man konzentriert sich die ganze Zeit darauf, was man jetzt essen darf und dass man jetzt weniger isst, dann wird es doch immer schwerer, oder? Es ist doch immer dieser, das darf ich nicht essen, das lüstet mich gerade so sehr. Es ist doch immer der Gedanke, wenn ich immer darauf fokussiert bin, was ich eigentlich jetzt, dass ich abnehmen sollte und was ich nicht alles darf, dann passiert doch oft das Gegenteil. Will man weniger essen, isst man mehr. Man denkt irgendwie eher dran. Man ist viel mehr mit Essen beschäftigt. Das Gehirn, mit einmal geht es nur noch ums Essen bei uns. Will man gesünder essen, isst man irgendwie ungesünder. Habt ihr das Paradox schon mal erlebt? Man achtet irgendwie viel mehr auf die leckeren Sachen. Man sieht, dass da Schokolade liegt und dort Schokolade. Die hat man vorher noch nie gesehen. Seit 10 Jahren liegt die Schokolade dort auf meinem Tisch. Ich habe neulich einen Spruch gesehen, so zwischendrin. Wenn man die Notfallschokolade in meinem Schreibtisch durch Karotten ersetzen würde, gäbe es gar nicht mehr so viele Notfälle. Man achtet viel mehr auf das Ungesunde und auf das, was man gar nicht darf. Aber wenn man jetzt ein anderes Ziel hat, zum Beispiel ganz gewaltig, häufig bei Hochzeiten vorher, ihr habt das Ziel, in dieses Kleid hineinzupassen oder in diesen Anzug, selbst Männer haben das, dann passt das irgendwie anders. Dann konzentriert man sich nicht auf das, was man gerade nicht darf, sondern auf das, wo man hinkommt. Auf das Ziel. Und mit einmal wird die Diät nicht unbedingt leicht, aber es fällt einem einfacher. Wenn man das Ziel vor Augen hat. Und genauso ist es bei uns im Glauben. Je mehr wir versuchen zu glauben, je mehr wir uns irgendwie auf den Glauben an solches konzentrieren, was wir alles nicht dürfen, was wir alles müssen, umso schwerer wird es oft für uns. Umso mehr kommen wir Menschen nämlich in den Mechanismus des Ich muss hinein. Und genau wenn wir in diesen Mechanismus hineinkommen als Menschen, dann löscht es den meisten von uns vom Glauben ab. Redet mal mit Leuten, die mit dem Glauben nichts zu tun haben. Viele sagen euch, was mich stört am Glauben, ist dieses ganze Ich darf nicht und ich muss. Denn für viele ist es dann nicht mehr Freiheit Gottes. Und für viele wird dann anstatt ein Ich muss und tue es, ein Ich muss gar nichts. Und das ist für sie Freiheit. Und der Glaube spielt in ihrem Leben mit einmal keine Rolle mehr. Und jetzt kommt das Geniale, was Johannes hier erwähnt. Je mehr wir uns jetzt aber darauf konzentrieren, dass Gott eigentlich schon alles vollbracht hat. So wie er es am Kreuz gesagt hat, letzte Woche zu Ostern, haben wir das wahrscheinlich 1000 Mal gehört. Er sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Und wir nicht müssen, sondern dürfen. Wir dürfen an ihn glauben, wir dürfen glauben. Und es ist ein Privileg, das zu tun, in sein Reich anzukommen, in seinem Reich mitzubauen, sich auf ihn zu konzentrieren. Ich sage euch, umso einfacher wird mit einmal Glauben, umso freier wird unser Glaube mit einmal. Und warum? Weil mit einmal Jesus mehr in den Fokus rückt und nicht mehr mein oder euer Tun. Mit einmal stehe nicht mehr ich im Fokus des Ganzen, so wie es bei dieser Frage der Jünger steht, was muss ich tun, welche Taufe ist für mich besser, Mit einmal steht Jesus im Fokus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es kommt immer mal wieder die Frage auf, hey, was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Ich sage euch, selbst Predigern stellt sich die Frage manchmal. Also selbst mir stellt sich die Frage immer wieder mal so, hey, was muss ich tun, um ein guter Prediger eigentlich zu sein? Mache ich eigentlich alles dafür? Oder, hey, was bedeutet es überhaupt, Christ zu sein und Glauben zu leben? Und nun gibt es dann häufig verschiedenste Antworten. Was würdet ihr antworten, wenn jemand zu euch zukommt und sagt, hey, was muss ich tun, um ein guter Christ zu sein? Einfach mal raus. Ihr seid gefragt. Bei mir ist Predigen sowas, da ist kein Monolog, ist ein Dialog. Also ihr müsst mitreden. Gebote halten. Sehr gut. Was noch? Jesus als Zentrum von dem Leben habe, ja? Vertraue auf Jesus, sehr gut. Aus Gnade lebe, sehr gut. Noch sowas? Irgendwie, was muss ich tun, um guter Christ zu sein? Nächstenliebe, sehr schön. Ich könnte es nicht besser beantworten. Und das ist alles richtig. Das ist alles wichtig. Und doch, denken wir mal dran, so richtig praktisch helfen, tun die Antworten einem irgendwie dann doch nicht, oder? Wenn ihr mal so dran denkt, vielleicht an euch, so lange Zeit her, wo ihr vielleicht noch nicht so Christus wirklich beziehungsmäßig gelebt habt, oder vielleicht seid ihr gerade in der Position, wo ihr Christus das erste Mal erlebt, so richtig praktisch so, ich muss jetzt die 10 Gebote halten und dann, ist richtig, aber, Nächstenliebe und dann ist gut, alles super, aus Gnade leben, aus perfekte Antworten. Alles, ich finde das alles richtig und es gar nicht runterspielen, aber wie hilft uns das jetzt praktisch? Das ist wie jemandem eben halt zu sagen, hey, du musst immer nur die Shakes trinken, dann nimmst du ab. Sie alle fordern uns irgendwie auf, etwas tun zu müssen. Und Johannes, der gibt jetzt seinen Jüngern eine Antwort auf die Frage, welche Reinigung mehr wert ist, die ganz praktisch wird. Die für uns auch praktisch wird. Wie wir Christ sein und ihm nachfolgen leben sollen. Im Nachfolgen leben sollen. Indem wir Jesus in den Fokus setzen. Denn dann nimmt, wenn er wächst, nimmt alles andere automatisch ab. Er sagt jetzt, hey, wenn er wächst, wenn Jesus in dir wächst, dann nimmt alles andere automatisch ab. Es geht nicht nur um Gebote halten, es geht nicht nur um Nächstenliebe, es geht darum, Jesus in deinem Leben ins Zentrum zu setzen. Kurz und bündig gesagt, indem wir als freie Menschen und als Kinder Gottes agieren. Und da gibt's keinen Plan, der uns so 100% jeden Einzelnen stimmt. Aber es geht um dieses, ihn als Vater zu ehren. Denn er muss zunehmen, heißt es, ich aber muss abnehmen. Und mit diesem Ich ist nicht unser Körpergewicht gemeint, sondern vielmehr unser Egoismus. Unser eigener Wille, unseres eigene Sein, unser Stolz, unser Hochmut, unsere Gedanken von, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Kurz gesagt, unser Ich muss. All das, mit dem wir unser Herz und unser Leben vorher gefüllt haben. Sei es mit Beziehung zu anderen Menschen, Autos, Schönheit, Drogen, Alkohol, Egoismus, Job, Geld, Macht, Ansehen. Ich könnte jetzt weitergehen. Selbst wir als Christen haben oft solche Tugenden. Tugenden, wo wir sagen, ich muss das jetzt machen. All das, mit dem wir dachten, wir könnten unser Heil selbst bestimmen. Unser Leben selber in die Hand nehmen. Weißt du, auch in Gemeinden erfahre ich das häufig. Es geht so um Jobsverteilung. Wer macht jetzt das? Und irgendwie macht es keiner. Und dann nach einer Weile meldet sich einer, ja, wenn es keiner macht, dann mache ich. Ich muss jetzt eben halt mal. Nein, keiner muss. Sondern es geht darum, dass du für das, was du tust, Feuer und Flamme bist, weil Gott in dir ist, weil Jesus in dir drin ist und weil er dich dazu beruft. Jesus beruft dich dazu, etwas für ihn zu tun. Er legt dir etwas in dein Herz hinein. Und nicht, weil du musst, sondern weil du willst. Und weil du kannst. Und weil es ein Privileg ist. Weil er dich erfüllt. Ich bin jemand, ich habe gerne praktisch auch ein Schaubild, was man mitnehmen kann. Und ich finde die Deko super schön, aber ich stelle sie jetzt erstmal auf den Boden. Weil es ist ja schwer, sich das Ganze vorzustellen. Und jetzt stellt euch mal vor, die Box seid ihr. Da steht ein großes Ich drauf. Jeder, wenn ihr das jeder lest, ist klar, das bist du. Leicht gelb, grün. Ich setze euch jetzt mal in eine größere Box, weil sonst wird das eine kleine Schweinerei. Und dann, ja, füllt mal sein Leben mit so manchen Sachen. Also bei mir, das habe ich vor uns gar nicht erwähnt, ich bin großer Fußballfan. Und ich bin Fan von Chemnitz. Kennt wieder keiner. Die spielen gerade unten im Abstieg in der dritten Liga, also weit unten in Deutschland. Aber die sind himmelblau. Die füllen schon ein Stück mich aus. Und dann gibt's so eine andere Mannschaft, nennt sich Aue. Ganz, ganz harter Rivale, das ist wie GC und FCZ so. Die sind lila. Die füllen mich zwar nett aus, aber sind die trotzdem bei mir im Leben drin. Was haben wir noch so? Ja, manchmal wollen wir doch alle so ein König sein, oder? Königreich. Irgendwie entweder zu Hause oder sowas. Das ist eine Ente mit einer Krone. Alle sehen, das füllt uns vielleicht manchmal auch aus. Uns füllt manchmal auch so Streit aus. So eine Indianerente mit einem Hackebeil. Vielleicht haben wir manchmal so Gedanken. Ja, dann gibt's noch eine ganze Menge andere Sachen. Ah, hier, die Schönheit. Schönheit füllt uns vielleicht manchmal aus. Was füllt uns noch so aus? Schicke Badeenten. Keine Ahnung, Coolness könnte das sein oder Kinder. Füllen unser Leben. Kapitän von unserem eigenen Schiff sein, wie königmäßig. Ja, uns füllt schon eine Menge aus. Das ist noch eine. Und so füllt sich unser Leben. Könnte noch eine ganze Menge mehr dazu geben. Und jetzt passiert aber Folgendes. Unser Leben ist so ein bisschen gefüllt. Und jetzt soll Jesus zunehmen. Er muss wachsen. Jesus ist wie so Wasser. Und er nimmt zu. Ich glaube, das langt nicht, aber wir probieren das mal. Er nimmt immer mehr zu. Wenn Jesus zunimmt, und ich glaube, ihr bekommt die Idee, oder? Sollte Conny sogar nochmal Wasser. Aber ich glaube, das langt dann auch, weil ihr bekommt, glaube ich, die Idee, was passiert, oder? Was passiert, wenn Jesus komplett zunimmt? Ja, kannst du reinschütten, bitte, Conny, das ist super. Du darfst gleich mitmachen. Sehr gut. Danke. Nee, das ist gut. Die Idee bekommt, glaube ich, jeder, auch du. Was passiert mit den Enten? Die schwimmen und fallen irgendwann drüber hinaus, wenn Jesus unser Leben ausfüllt. Wenn er in den Fokus unseres Lebens rückt, sind alle Dinge irgendwann nur noch nebendran, die uns sonst ausgefüllt haben. Das ist die Diät, die Johannes beschreibt. Wenn er zunimmt, nimmt alles andere mein Ich ab. Ist ein automatischer Mechanismus, der geschieht. Wenn wir es zulassen, dass er zunimmt. Wisst ihr, ich denke, wenn ich so an diese Diät denke und an dieses Zunehmen, dann noch einen Schritt weiter und denke mir, gut, schön gut, was der da vorne jetzt erzählt oder was ich hier erzähle und was Johannes da schreibt, aber wie funktioniert das jetzt ganz praktisch? Ich habe am Anfang gesagt, Johannes gibt uns einen 100% wirkungsvollen Plan. Der Plan ist da, der ist 100% wirkungsvoll. Aber was kann ich jetzt tun? Weil wir Menschen sind so gestrickt, wir fragen immer, was muss ich denn jetzt tun? Und schon sind wir wieder bei dem Ich muss. Wisst ihr, dass du gar nichts tun musst? Wem von euch fällt das schwer, nichts zu tun? Also ich bin so ein Mensch, mir fällt das ganz, ganz, ganz schwer. Ihr könnt meine Frau fragen. Katastrophe. Wenn ich mal nichts tun muss und sie will einfach nur nichts tun, ich renn rum, ich putze dein Haus und mache alles Mögliche. jede Frau freut sich, genau. Aber wisst ihr, im Glauben ist das manchmal ganz kompliziert. Weil wir denken, wir müssen doch jetzt was tun. Aber einfach mal bei Gott sein. Ihn einfach mal dein Leben hineinlassen. Dein Herz öffnen. Und ihn reden lassen. Kleiner Gedankensprung. Das Gebet. Wie betest du? Das Gebet ist nämlich viel mehr als ein Monolog. Ein viel mehr als ich bring mein Danke und ich bring mein Bitte, sondern das Gebet sollte ein Dialog sein. Und ein Dialog heißt, auch Gott redet. Doch lassen wir ihn überhaupt zu Wort kommen? Wenn die ganze Zeit nur ich rede, kann Gott ja nie reden. Habt ihr schon mal probiert, mit einer Person zu reden und ihr zwischen rein zu reden, wenn sie die ganze Zeit redet? Katastrophe. Ihr müsst nicht, sondern ihr sollt einfach sein und Gott sein lassen. Und das würde so viel entschleunigen in unserem Leben. Es wäre wie eine Diät. Eine Diät für unser Leben. Eine Diät, die unseren Glauben stärkt, wo er zunimmt. Und ich will euch noch was sagen und bin ganz ehrlich zu euch, ich kann euch nicht 100% sagen, wie das bei euch genau funktioniert. Das ist das Problem, was die Menschen da hatten und was wir heute haben. Das ist ein perfekter Plan und der Plan wird funktionieren, aber wie er bei euch aussieht, das konnte Johannes seinen Jüngern nicht erklären, das kann ich euch nicht erklären. Weil Gott ein Gott ist, der individuell spricht. Gott spricht zu jedem anders. Jesus begegnet jedem anders. Habt ihr euch das mal durchgelesen im Evangelium? Jesus begegnet dem Zöllnern, so wie sie es brauchten oder wie er es brauchte. Jesus begegnet Johannes dem Täufer, ganz anders, so wie er es musste. Und er begegnet Nathanael, dem Pharisäer, auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das lesen wir kurz vorher. Jesus begegnet den Menschen individuell und auch heute begegnet er dir individuell. Bist du ein Mensch, der viel liest und durch das Lesen in Gottes Wort er dir begegnet, dann nimm dir Zeit dafür. Lass ihn dadurch wachsen in dir. Bist du ein Mensch, der in Gemeinschaft mit Gott einfach merkt, wie er in dir zunimmt? Wie du eine Gruppe brauchst und einfach mal über ihn reden musst, über das, was dich bewegt und über Gott, dann nimm dir die Zeit dafür. Bist du ein Mensch, der das Gebet braucht, das Hören, dann nimm dir die Zeit dafür. Dann ist das deine Art, wie du Diät machen sollst, wie du ihn zunehmen lassen sollst in deinem Leben. Vielleicht bist du auch der Mensch, der spazieren gehen muss, Gottes Schöpfung genießen muss, gerade bei dem herrlichen Wetter da draußen. Dann tu das. Aber nimm dir die Zeit für Gott. Lass ihn zunehmen in dir. Und Johannes, das Coole ist, der sagt noch was ganz Wichtiges. Und das steht die ganze Zeit schon da vorne dran. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gelesen habt. Der sagt nämlich nicht nur, wie das funktioniert mit dem Diätenplan seinen Jüngern, mit dem Taufe, welche Taufe, dass es egal ist, welche Taufe es ist. Es geht um Jesus im Fokus rücken. sondern er sagt noch etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir häufig vergessen. Johannes sagt, dies ist meine Freude. Wir sind oft in unserer Gesellschaft ernst. Und sich an Jesus zu freuen, manchmal fällt uns das doch echt schwer. Oder überlegt mal, wie ihr zum Abendmahl geht. Ist das Abendmahl ein Freudenmahl für euch oder eher ein Trauermahl? Ja, es ist mit Bedacht einzunehmen. Und ja, es ist an das zu erinnern, was Jesus getan hat, aber mit Freuden. Wir dürfen uns daran freuen, weil wir wissen, warum, weshalb, wieso und dass er es für uns getan hat. Wir dürfen uns daran freuen, dass er zunimmt. Meine Freude ist, dass Jesus zunimmt. Wenn wir uns jetzt heutzutage anschauen und fragen, was will Gott, was will Jesus eigentlich von mir? Dann ist hier in dem ganzen Text und in diesem ganzen Diätenplan ein ganz entscheidender Punkt. Wenn jemand dich fragt, was muss ich tun, um guter Christ zu sein? Dann sag ihm, du musst gar nichts tun. Jesus will, dass du an ihn glaubst. Dass du ihn zunehmen lässt. Dass du ihm Zeit gibst. Und dass du selbst abnimmst. Abnimmst von den Dingen, mit denen du dein Leben bisher gefüllt hast. Und dass du dich daran freust, dass er zunimmt. So wie es eben halt am Ende einer Diät ist. Denn am Ende einer Diät freut man sich ebenfalls an diesem Ergebnis. Daran, dass man es geschafft hat. Und wir dürfen uns freuen. Freuen daran, was Jesus in unserem Leben schon getan hat und tun wird. Und wir dürfen uns freuen und deshalb auch Lobpreis machen mit Freude. Wir dürfen voller Freude Glauben leben und ihn zunehmen lassen. Ich möchte zum Schluss beten. Vater, hab du Dank, dass du uns unser Leben hineinkommen willst. Hab du Dank, dass du ein Gott bist, der lebendig ist, der nahbar ist, der erfahrbar ist und der uns ausfüllen möchte. Und du siehst, wie schwierig das ist, weil wir manchmal gar nicht wissen, wie. Und uns die Fragen vielleicht stellen. Herr, wie sprichst du zu uns? Wo bist du? Wie funktioniert das? Und ich bitte dich, Herr, dass du jedem Einzelnen individuell ganz neu begegnest auf seine Art und Weise. Und dass wir als Menschen uns dir die Zeit geben, dass du zunehmen kannst in uns, dass du uns ausfüllst und beiseite drückst all das, was wir sonst probieren, unser Leben zu füllen, dem wir sonst probieren, unser Heil zu erwirken oder mit dem wir sonst probieren, uns irgendwie besser zu fühlen. Nichts kann uns so ausfüllen wie du und nichts macht uns so sehr rein wie du. Dank dir für die Frage, die Jünger gestellt haben. Und dass wir selber davon so viel lernen dürfen. Und ich danke dir, dass wir uns freuen dürfen daran. Freuen dürfen daran, dass du auferstanden bist. Und freuen dürfen auch daran, dass du diesen Leidensweg gegangen bist, der so schwer war. Weil wir dadurch wissen, du liebst uns und du meinst es gut mit uns. Du gibst selbst deinen Sohn für uns. Und Herr, ich bitte dich, dass du das jedem Einzelnen nochmal neu im Herzen bewusst machst und dass du uns führst. Und dass du uns heute auch an diesem Tag, ganz speziell in der nächsten Woche, die Zeiten schenkst und wir uns die Zeiten nehmen, dass du in uns zunimmst. In deinem Namen. Amen.